Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Petra Ries. Herzlich willkommen und ein ganz herzliches Willkommen auch unserem heutigen Gast, auf den ich mich sehr freue, nämlich den Dirigenten Franz Welser-Möst. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Freut mich sehr.
Herr Welser-Möst, Sie werden mit dem Cleveland Orchestra, dessen Chefdirigent Sie seit 2002 sind, nach Hamburg in die Elbphilharmonie kommen mit zwei Konzertabenden am 24. und 25. Oktober in der Reihe Orchester der Welt. Ihre Welt ist seit 2002 auch vor allem das Pult des Cleveland Orchestras. Und was ist denn dort so besonders schön an dieser Welt, dass Sie es dort schon so lange aushalten und ja auch noch ziemlich lange aushalten werden?
Das Cleveland Orchester wird jetzt 100 Jahre alt, hat eine große Tradition. Aber für mich, ich habe nie in meinem Leben bessere Arbeitsbedingungen erlebt. Jeder Musiker kommt in eine erste Probe tipptopp vorbereitet. Man fängt also technisch schon einmal auf einem ganz anderen Niveau an. Und das heißt, man kann das wirklich vertiefen. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wenn wir zum Beispiel Zarathustra spielen, dann reden wir auch über Nietzsche. Nicht nur über kurz, lang, laut, leise, Phrasierung und so weiter, sondern wir versuchen wirklich tief in das jeweilige Stück einzudringen.
Das mit dem Vertiefen nehme ich wörtlich nach unserer ersten Musik. Das Cleveland Orchestra, dirigiert von dem Chef Franz Welser-Möst. Das war das Vorspiel des dritten Aktes aus Lohengrin von Richard Wagner. Klassik à la carte heute mit dem Dirigenten Franz Welser-Möst. Jetzt doch mal die Frage, wann haben Sie als junger Mensch eigentlich zuerst Wagner gehört? Können Sie sich daran noch erinnern? Gab es da so ein Initial?
Ich kann mich schon erinnern, wann ich zum ersten Mal Wagner gehört habe. Wobei, man muss ja sich Jahrzehnte zurückversetzen. Heute ist ja das alles ganz anders, weil alles sofort zur Verfügung ist. Die ersten 10 Jahre meines Lebens hatten wir keinen Fernseher. Also das ist ja heute schon irgendwie schon altmodisch, einen Fernseher zu haben. Ich kann mich erinnern, es war Tannhäuser im Linzer Landestheater, wo ich als, da werde ich gewesen sein, so 15 oder so, zum ersten Mal Wagner gehört habe. Und das hat mich schon wahnsinnig fasziniert, diese Klangwelt, die für mich schon was Neues dargestellt hat. Ich bin Alter. Ja wirklich in der Provinz aufgewachsen und es war ja nicht so, dass ich da jeden Tag in die Staatsoper gehen hätte können oder in den Musikverein, sondern ich bin da in Linz aufgewachsen und in die Schule gegangen und das war halt alles wesentlich beschränkter, als man sich das heute vorstellen kann.
Aber auch kein Überangebot.
Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also,
man saugt das dann so auf auch eher.
Mal. Genau so ist es. Also meine frühesten Kindheitserinnerungen sind meine Mutter am Klavier spielend. Und dann hatten wir natürlich einen Schallplattenspieler, noch die guten alten LPs, die jetzt wiederkommen. Und ich kann mich noch erinnern, ich war möglicherweise so 9 Jahre alt, Volksschule auf jeden Fall noch und eine Freundin meiner Mutter hat mir geliehen eine Schallplatte, zweite Symphonie von Bruckner und ich habe das zu Hause jeden Tag nach der Schule gehört, volle Lautstärke, mehrmals am Tag und bis nach 3 Wochen meine Mutter gesagt hat, jetzt reicht's aber, wir kennen das Stück. Aber das war einfach nur, um das zu unterstreichen, das ist nicht so, dass alles verfügbar war, sondern man hat sich dann wirklich auf das eine oder andere draufgeworfen sozusagen und hat versucht, das wirklich voll aufzusaugen.
Das hat ja auch langwierige Folgen gehabt, wie man an Ihrer Karriere sehen kann. Sie hatten es gerade schon erwähnt, das Cleveland Orchestra, bei dem Sie seit 2002 Chefdirigent sind, künstlerischer Leiter. Sie suchen das Personal aus. Sie haben ja dort wesentlich mehr Aufgaben als vergleichsweise in Österreich oder auch in Deutschland. In Europa ist das anders. Sie stehen kurz vor dem großen Geburtstag. Nächstes Jahr wird das Cleveland Orchestra seinen 100. feiern. Was ist das für ein Gefühl? Schauen Sie da eher zurück, eher nach vorn oder was wollen Sie mit dem Orchester feiern oder wer sollte feiern?
Also zuerst einmal habe ich schon vor, wie wir angefangen haben, über dieses Jubiläum zu sprechen, habe ich gesagt, wir sollten nicht uns feiern, sondern wir sollten die Community, die Stadt feiern, die trotz großer wirtschaftlicher Abschwünge, vor 100 Jahren war Cleveland die fünftgrößte Stadt, heute ist es, glaube ich, die 45. größte Stadt, hat 400.000 Einwohner. Damals war das eine sehr reiche Stadt und dann gab es halt diese riesigen wirtschaftlichen Abschwünge. Und es ist die einzige Stadt in Amerika, wo sich die Menschen immer hinter dem lokalen Orchester versammelt haben. Also es gibt wirklich keine andere Stadt in Amerika, wo das heimische Orchester so in der DNA der Stadt verankert ist. Ich meine, die Berliner Philharmoniker sind verankert in der DNA dieser Stadt. Die Wiener Philharmoniker sind total verankert in der DNA dieser von Wien. In Amerika ist das nicht unbedingt so. Und das ist wirklich was Außergewöhnliches. Und ich habe gesagt, also zuerst einmal, wir sollten uns nicht selber feiern. Das finde ich irgendwie eigenartig und furchtbar. Und dann der nächste Schritt war zu sagen, nein, wir feiern nicht die letzten 100 Jahre, sondern wir haben es dann genannt, the launch of the second century. Also nach vorwärts blicken und jetzt die Gleise dafür legen, wie damals diese zwei Damen, die das Orchester gegründet haben und ausschließlich damals, das muss man auch wissen, für Education, also jungen Leuten die Chance zu geben, mit klassischer Musik in Berührung zu kommen und uns die Frage zu stellen, wo sollte das Orchester in 100 Jahren von jetzt angerechnet sein? Das kreiert ein vollkommen anderes Denken innerhalb der Institution. Und wir haben seit einigen Jahren das jüngste Publikum in Amerika, 20% unseres Publikums
nicht
ist...
Nicht alle meine Fragen vorwegnehmen.
Na, Entschuldigung. Aber nein, Scherz. Ich bin, wenn es um mein Orchester sehr geht, stolz, um meine Institution, bin ich einfach wirklich leidenschaftlich, weil das wirklich was sehr, sehr Spezielles ist. Was wir gemacht haben, einerseits gab es ans Orchester ein großes Geldgeschenk, wo eben junge Leute umsonst ins Konzert gehen können, aber das bringt sie noch nicht rein in die Halle, sondern wir haben einfach gesagt, wir müssen mit denen in ihrer Art und Weise kommunizieren. Wir haben jemanden, der den ganzen Tag auf Twitter und Facebook unterwegs ist und so haben wir sozusagen die Angelhaken ausgeworfen und der große Stolz ist wirklich, dass 90% dieser jungen Menschen, die einmal in die Severance Hall kommen, in unser wunderschönes Zuhause, wiederkommen. Das ist ja dann der wahre Erfolg. Es ist ja nicht die Eintagsfliege, sondern es ist, wenn die wirklich das spannend finden und sagen, da gehen wir wieder hin. Wir haben uns einfach dann die Vision formuliert, das Orchester sollte beim 200-Jahr-Jubiläum erreicht haben, dass jedes Kind in dieser Stadt mit klassischer Musik in Berührung gekommen ist. Das ist eine große Vision, das heißt ja nicht, dass man das tatsächlich erreicht, aber man muss jetzt auf jeden Fall die sozusagen die Gleise dafür legen und das tun wir.
Walzer können die Wiener Philharmoniker spielen mit Franz Welser-Möst am Pult. Hier der Kusswalzer von Johann Strauss. Das war eine Aufnahme des Neues Konzerts 2013. Herr Welser-Möst, das ist ein bisschen wie bei Tom Sawyer. Da darf auch nicht jeder den Zaun streichen. Und ich glaube, die Wiener beim Neues Konzert darf auch nicht jeder dirigieren, oder?
Ja, ich würde es schon so sehen. Ich kann jetzt nur spekulieren, aber wenn man sich anschaut, wer das aller dirigiert hat, ich würde sagen, das braucht eine spezielle Beziehung mit dem Orchester. Ich glaube nicht, dass da nur wirtschaftliche Interessen dahinterstehen. Das ist ja Musik, die Wiener Philharmoniker auch nur einmal im Jahr spielen. Und da muss es schon ein Verständnis geben, wie diese musikalische Sprache zu sprechen ist.
Ist das ein sehr großer Unterschied, am Pult der Wiener zu stehen und dann wieder nach Cleveland zu reisen und die Clevelander, sage ich jetzt mal, zu dirigieren?
Ja, Es war ganz lustig, eine Amerika-Tournee mit den Wiener Philharmonikern vor viereinhalb Jahren. Und anschließend daran ging ich nach Cleveland und in der ersten Probe war es lustig, weil ich gebe meinen ersten Auftakt und die spielen dann genau auf den Schlag. Und bei den Wiener Philharmonikern aufgrund ihrer Tätigkeit als Opernorchester in der Wiener Staatsoper, alle Opernorchester, sei es die Dresdner Staatskapelle oder auch La Scala, spielen immer eher nach dem Schlag. Und wobei in Cleveland, ich versuche seit Jahren, das nicht rigoros zu machen, sondern Musik hat so viel zu bieten, so viele verschiedene Farbtöpfe. Auch hier, also die letzten 3 Minuten vom Sacre auf dem Schlag zu spielen, ist gut und clever, weil dann kann es funktionieren. Aber wenn Sie jetzt ein Adagio von Mahler hernehmen, wie in der sechsten, für die Klangentwicklung, für die Schönheit der Klangentwicklung ist das, finde ich, sogar wichtig, dass man da nach dem Schlag spielt. Weil dieser, was Celibidache der Einschwingprozess genannt hat, das ist ja wie bei einem tollen Sänger. Die Stimme geht ja auch nicht einfach los, dann klingt das furchtbar, sondern es braucht diesen Einschwingvorgang, um schön klingen zu können. Und das ist mit Instrumenten genau das Gleiche.
Sie haben gerade schon die zentralen Worte für Ihre kommenden Pläne genannt, Stravinsky und Mahlers Sechste. Sie werden mit dem Sacre, mit Mahlers Sechster und Beethoven nach Hamburg kommen. Waren Sie schon mal in der Elbphilharmonie?
Nein, ich kenne es bis jetzt nur aus dem Fernsehen, aus Berichten, Zeitungsberichten. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich hatte vor kurzer Zeit ein Gespräch mit Christoph Lieben, der zu mir gesagt hat, ja, also Cleveland ist das richtige Orchester für diese Halle, für die Elbphilharmonie, weil wir wahnsinnig detailbesessen sind. Und das, was ich gehört habe über die Elbphilharmonie, dass man auch wirklich alles hört, das kommt uns sehr entgegen.
Hat er sich eigentlich das Programm gewünscht, in Absprache dann auch mit Ihnen vielleicht, oder hatten Sie das vorgeschlagen über die 2 Tage? Es ist ja, man kann ja nicht alles an einem Abend machen.
Das waren Vorschläge von uns, weil wir wollten schon zeigen, was ist denn speziell am Cleveland Orchester. Und einerseits ist es dieser kammermusikalische Zugang. Wenn Sie unsere Halle kennen würden in Cleveland, die Severance Hall, die nicht nur optisch, sondern auch akustisch zumindest eine der schönsten Hallen in Amerika ist, ist von 1930 mit einer wirklich fantastischen Akustik, sehr intim, sehr transparent. Und das zeichnet irgendwie auch unser Spiel aus, weil die Halle ist natürlich unser Instrument sozusagen, mit dem wir spielen. Und ich wollte einfach auch zeigen, mit diesem Beethoven einerseits Opus 132, was ein wahnsinnig modernes Stück in vieler Hinsicht ist.
Und das ist ja eigentlich das Streichquartett in A-Moll. Und genau. Sie haben es bearbeitet für Streichorchester. Ja. Schon spannend, was dann mit der Musik passiert.
Die späten Streichquartette von Beethoven sind ja so halb symphonische Werke. Man hat ja fast schon Mitleid mit 4 Spielern, was die da bewältigen müssen. Ich glaube, dass es einfach viel mehr um die Idee geht, als ob das jetzt 4 oder 10 oder 60 Leute spielen, sondern das sind ja alles philosophische Statements, die der Beethoven da am Ende seines Lebens macht. Und ich finde das ein Stück, das einerseits sich auf die Vergangenheit bezieht, so wie in dem Heiligen Dankgesang in der lydischen Tonart, also zurückgeblickt bis ins Mittelalter, und andererseits aber so nach vorne schaut. Und da finde ich es spannend, diesen Beethoven zu hören und daneben ein Stück, das ja die Musikgeschichte wirklich revolutioniert hat, Sacre, Und ich glaube, man wird dann schon hören, wie modern auch der Beethoven ist, in vieler Hinsicht. Amerikanische Orchester spielen ja oft so ein bisschen muskulär und das geht in unserer Halle gar nicht. Also wir setzen viel mehr so auf große Nuancen, Subtilitäten, das ist so unsere Stärke. Wir sind nicht ein Orchester, das mit dem breiten Pinsel anrichtet, sondern mit dem feinen Pinsel. Mhm. Und dann am zweiten Abend, die Mahlersechste, ist ein Stück, wo ich glaube, man auch zeigen kann, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass dieses Orchester hungrig ist danach, wirklich tief in Musik einzudringen. Uns geht es nicht um den oberflächlichen Effekt, wozu auch ein Stück wie Sacre verführen kann, auch eine Mahlersechste, sondern wir wollen wirklich versuchen, so stark wie möglich die Botschaft, die in so einem Stück steckt, rüberzubringen.
Musik von Igor Strawinsky, die Suite Italienne, die Serenata daraus. Hier in einer Aufnahme mit dem English Chamber Orchestra und Branford Marsalis am Saxophon, der ja eigentlich als Jazz-Saxophonist bekannt ist, aber auch klassisch ausgebildet. Unser Gast ist heute der Dirigent Franz Welser-Möst. Mögen Sie Jazz oder hören Sie privat wirklich nur klassische Musik?
Ich höre privat fast gar keine Musik.
Sie lesen ja sehr viel.
Ja, aber das hat auch damit zu tun, die Ohren sind ganz wichtige Instrumente und wie jeder Körperteil braucht das auch mal Ruhe. Das hat auch also vor allem wenn sie wirklich versuchen, etwas intensiv zu machen, da kommt ja auch eine Schwelle, wo einfach Reizüberflutung angesagt ist. Wenn sie, was weiß ich, zwei Proben an dem Tag hatten, dann gehe ich nicht nach Hause und lege mir eine CD auf. Ich vergleiche das immer so, wenn ein Chirurg den ganzen Tag operiert, dann geht er nicht nach Hause und schaut sich Videos von Operationen an, vermute ich mal. Und also ich höre wahnsinnig wenig. Ich bin dann lieber in der Natur und höre die Vögel pfeifen oder was auch immer, den Wind rauschen und das Wasser und so. Das beruhigt mich dann eher. Also man muss eher schauen, dass man auch Ausgleich findet.
Dass man auch wieder ein bisschen zu sich findet und dem, was sich kreativ in einem so regt.
Genau, so ist es.
Das war jetzt gerade ein Stück von Strawinsky. Sie kommen mit dem Sacre nach Hamburg in die Elbphilharmonie. Dazu noch eine Frage. Das Stück war ja ursprünglich mal ein richtiger Skandal. Ist es wichtig, so einen Skandal heute noch in irgendeiner Form musikalisch umsetzen zu können, dass die Menschen das noch spüren können? Oder ist sowas grundsätzlich eigentlich gar nicht möglich?
Ich glaube erstens, dass jedes Meisterwerk das Element der Zeitlosigkeit in sich trägt. Das heißt, das hat Menschen in 100 Jahren immer noch was zu sagen. Und ich finde, es ging auch Strawinsky nicht um den Skandal, sonst würden wir das heute auch nicht mehr spielen, bin ich fest davon überzeugt, sondern er hatte als Genie eine unglaubliche Idee und hat das mit größter Konsequenz da durchgeführt. Ich glaube, wichtig ist, wenn man das im Konzertsaal spielt, wie jedes Stück erzählt auch dieses Stück eine Geschichte. Und die Geschichte zumindest erfühlbar zu machen, das ist unsere Aufgabe. Wenn Sie schauen, zum Beispiel dieser letzte Tanz, der da kommt, wo dieses Mädchen ja letztendlich dann stirbt. Und das war, ich kann mich ja noch erinnern, also das erste Mal, wie in meiner Heimatstadt 1977 Sacre aufgeführt wurde, da war ich drinnen im Brucknerhaus in Linz, da sind die Leute rausgegangen, immer noch 1977, also 66 Jahre nachdem das Stück uraufgeführt wurde. Man glaubt es ja nicht. Und dieser letzte Tanz, das ist schwer. Und viele Orchester haben ja über Jahrzehnte mit diesen wechselnden Rhythmen gekämpft. Heute ist das schon viel selbstverständlicher. Und ich glaube, dass wir dadurch auch das Stück, jedes Stück irgendwo auch weiterbringen können. Denn unsere Lesart ist, dass dieses junge Mädchen da in ihrem Todestanz im Schwanken wie in Trance ist. Und deshalb Stravinsky diese unregelmäßigen Rhythmen unter Anführungszeichen geschrieben hat. Also man sollte das empfinden können, dieses Schwanken wie in Trance, bevor also der letzte Schlag dann fällt und sie wirklich tot ist. Also wir versuchen einfach mit unseren heutigen Mitteln eine Geschichte zu erzählen, die Stravinsky in Noten festgelegt hat.
Sie kommen am 24. und 25. Oktober in die Hamburger Elbphilharmonie. Das ist ein niegelnagelneues Konzerthaus. Für einen Dirigenten ist das eigentlich keine alltägliche Situation, in ein ganz neu gebautes Haus zu kommen. Meistens spielt man in Sälen, die schon ihre Geschichte haben, die ihren Sound haben, wo sie sich darauf einstellen. Das müssen sie in einem neuen Haus jetzt natürlich auch. Können Sie beschreiben, ist das ein besonderes Gefühl, sich vorzustellen, ich bin da jetzt in einem ganz neuen Saal, der vielleicht auch eine neue Geschichte schreiben wird?
Also ich will da jetzt nicht irgendwie esoterisch klingen oder so, aber ich glaube, dass die Mauern Musik, das kann man auch physikalisch schon irgendwie nachvollziehen, aufsaugen. Und zum Beispiel Boston Symphony Hall, was ein wirklich sehr guter Saal ist, wunderschön klingt, wie der eröffnet wurde, ist er von den Kritikern zerfetzt worden. Was das, also dass das nichts ist und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Teil davon ist, dass auch ein Gebäude sich über die Jahre und Jahrzehnte irgendwie schon auch verändert. Und wir werden einen winzigen, winzigen kleinen Teil davon in der Geschichte dieses neuen Saales bilden mit diesen zwei Konzerten. Geschichte geht weiter und es ist eine Entwicklung. Und so sehe ich das. Also ich finde es höchst spannend. Ich bin ein neugieriger Mensch. Mich interessiert es, in eine neue Halle zu kommen. Was kann diese Halle? Was gibt uns die Halle? Was können wir der Halle geben? Also diese zwei Tage, gerade weil auch so viel natürlich berichtet wurde drüber. Und ich weiß, dass meine Musiker sich da auch wahnsinnig drauf freuen.
Sie spielen seit 1985 regelmäßig bei den Salzburger Festspielen. Haben da großartige Inszenierungen schon gemacht, den Rosenkavalier zum Beispiel mit den Wiener Philharmonikern. Daraus hören wir auch gleich einen Ausschnitt. Sie haben jetzt bei den Salzburger Festspielen in diesem Jahr den Lear von Aribert Reimann gemacht, Simon Stone Regie. Ein großer Erfolg, die Premiere, und eine Kritikerin des Deutschlandfunks nannte es einen zeitlos schrecklichen Stoff. Durchaus positiv fand sie das. Eine sehr starke Inszenierung, die sich zum Renner auch entwickelt hat beim Publikum, obwohl es zeitgenössische Musik war. Das ist jetzt vielleicht ein langer Anlauf für eine kurze Frage. Ihnen liegt zeitgenössische Musik sehr am Herzen.
Wir leben heute und ich finde, wir haben schon auch nicht nur die Pflicht, sondern auch die Verantwortung, uns mit Kunst, die heute entsteht, auseinanderzusetzen. Also in Cleveland spielen wir ziemlich viel, auch an zeitgenössischer Musik, wobei wir sehr wählerisch sind. Wir spielen nicht zeitgenössische Musik, weil es unter Anführungszeichen politisch korrekt ist, vielleicht mit einigen Medien oder sonst irgendwas. Nein, wir wollen uns wirklich damit auseinandersetzen, weil ich auch finde, wir haben über die Modernität von Beethoven Opus 132 gesprochen. Ich lerne bei Webern etwas über Josef Haydn, aber auch umgekehrt. Also es ist in großer Kunst ist es nicht immer die historische Abfolge, sondern irgendwo ist das ein großes Universum und zeitgenössische Musik gehört für mich da einfach dazu.
Sie sind großer, großer Opernfan auch. Kann Oper eigentlich sozial etwas bewirken? Glauben Sie, dass Opern etwas verändern können?
Ich glaube, dass jede Kunst ist ja auch ein Spiegel einer Zeit. Und ich glaube sehr wohl, dass Kunst schon allgemein, Kunst schon auch etwas verändern kann. Das glaube ich schon. Ich muss sagen, ich habe gerade in Amerika es immer wieder erlebt, auch mit jungen Menschen, dass wir haben tatsächlich Leben berührt. Und das ist schon wahnsinnig viel, dass eben Kunst nicht zum Entertainment, wie man das heute so nennt, verkommt, sondern dass Kunst hat mit Reflexion zu tun. Kunst reflektiert über die großen Fragen des Lebens. Und so gesehen, wenn jemand offen in eine Oper hineingeht, wie in den Lear, der wirklich beim Publikum ganz, ganz toll angekommen ist, dann erschüttert das einen auch. Und hoffentlich denken dann Leute auch drüber nach. Das ist ja auch das Genie, nicht nur von Albert Reimann, sondern von Shakespeare, dass der vor Hunderten von Jahren solche Stoffe geschrieben hat, die heute immer noch aktuell sind und manchmal sogar aktueller denn je.
Ein Ausschnitt aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss, Carlos Kleiber am Pult der Wiener Philharmoniker. Carlos Kleiber, ist das ein Dirigent, zu dem Sie besonderen Bezug haben, Franz Welser Möst?
Ich habe in München studiert von 1980 bis 1984 und habe dann also die Musikhochschule ohne irgendein Papier verlassen, weil mir der Unterricht so langweilig war. Aber meine große Ausbildung dort war die Zeit von Celibidache bei den Münchner Philharmonikern. Ich bin wahnsinnig viel in Proben gegangen. Beim Bayerischen Rundfunk, ich habe diesen legendären Tristan mit Bernstein erlebt in Proben. Da kam jedes Jahr Scholti und so weiter. Und ich bin viel natürlich auch in die Oper gegangen. Ich habe Wolfgang Sawallisch, jung und frech wie ich war damals, um so einen Zutrittspass gebeten und den habe ich auch gekriegt. Man durfte nur in die Proben von Carlos Kleiber nicht rein. Aber ich habe also viele Aufführungen mit Carlos Kleiber in diesen 4 Jahren erlebt. Fledermaus, Rosenkavalier. Und das war schon was Unglaubliches und was sehr Besonderes.
Im Zuge des großen Cleveland Orchestra Jubiläums, des großen 100. Geburtstags, bringen Sie viele Konzerte natürlich nach Europa auch. Und mit dabei haben Sie auch eine halbszenische Inszenierung von dem schlauen Füchslein, dem Cunning Little Vixen, wie es heißt, von Leos Janáček, in einer halbszenischen, halbanimierten Fassung. Ich trete mal gleich in Vorlage. Ich habe mir die Diaries bei YouTube angeschaut und war völlig fasziniert, wie toll das umgesetzt wurde. Ging Ihnen das anfangs auf? Auch so, oder haben Sie gedacht, was machen die denn da?
Also erstens einmal bestehe ich immer darauf, dass man das nicht halbszenisch nennt, weil es ist irgendwie eine vollkommen andere Form, an Oper heranzugehen. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Wie wir uns entschlossen haben, Sie müssen verstehen, die Severance Hall, wir spielen einmal im Jahr dort Oper, hat technisch die Bühne einfach große Limitationen. Und das führt aber manchmal zu großer Kreativität. Und wir haben Yuval Sharon dann gebeten, das zu machen. Und wissen Sie...
Das ist ein Regisseur aus L.A.
Ja. Mhm. Und die Leute von der Westküste, die sind, was filmische Dinge anbelangt, allen anderen dermaßen voraus. Hat natürlich eben mit der Tradition von Hollywood zu tun. Und wie ich zum ersten Mal dann eine Probe gesehen habe, ich konnte mir vorher gar nichts so richtig vorstellen. Ich habe mir gedacht, naja, also wenn da so ein Animationsfilm gleichzeitig abläuft oder irgendwas. Also ich war vollkommen skeptisch, unentschlossen. Und dann habe ich das gesehen und ich habe gesagt, das ist wie die Erfindung einer neuen Kunstform. Ich habe sowas in Oper überhaupt noch nie erlebt, weil sie... Zum Beispiel, da gibt es ganz am Anfang, ganz kurz, ein Ballett der Blauen Libelle. Und sie sitzen im Publikum und haben das Gefühl, sie fliegen neben dieser Libelle her. Und das gibt eine Opernbühne normalerweise nicht her. Aber es ist keine Illustration der Musik, sondern es erzählt mit teilweise filmischen Mitteln die Geschichte. Oder wenn zum Beispiel das Füchslein stirbt und man kann dann mit filmischen Mitteln erzählen oder zeigen, wie die Seele vom Füchslein aus dem Körper entschwebt.
Und das ist ja unglaublich schön gemacht auch, ne? So diese Animation, fast ein bisschen wie Zeichentrick ist das ja.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass das finde ich, unglaublich werketreu ist, weil Janáček hat diese Oper, die Inspiration für diese Oper kam aus einem Wochenmagazin, das er abonniert hatte. Und er war so fasziniert von diesen Cartoons, die da drinnen waren. Aus dem heraus, das war die Initiative, der Impuls, diese Oper zu schreiben. Er hatte diese Bilder vor sich. Und genau das hat Yuval Sharon, der wirklich ein genialer Typ ist, eben für uns umgesetzt. Und das war ein solcher Riesenerfolg, dass wir gesagt haben, das möchten wir auch in Europa zeigen. Und das werden wir da im Musikverein machen.
Das hat, glaube ich, auch vorher noch keiner gemacht, oder?
Das ist richtig.
Sie halten sich sehr fit, Sie gehen viel in die Natur. Welche Ziele sind so die nächsten oder denken Sie gar nicht in solchen Kategorien?
Wissen Sie, wenn man in einem Beruf vieles, vieles erreicht hat, ich habe immer sozusagen die Jobs auf mich zukommen lassen. Ich hab nie gesagt, ich will also jetzt dann unbedingt Chef da werden oder so. Und letztendlich geht es einfach darum, wie in Cleveland etwas zu hinterlassen, auf dem andere wieder weiter aufbauen können. Es ist, wie ich vorhin gesagt habe, Geschichte ist einfach ein Entwicklungsprozess und wir alle sind einfach ein kleiner Teil davon, nicht mehr und nicht weniger. Also ich habe nicht jetzt Ziel, noch diesen oder jenen Job dann einmal zu machen, sondern ich bin wahnsinnig glücklich in Cleveland und wir werden sehen, wie lange das dort noch so weitergeht. An dem Tag, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Institution nicht mehr herausfordern, das ist der Tag, wo ich weiß, dass ich gehen muss. Denn ich glaube, eine Führungspersönlichkeit muss die Institution, die er oder sie führt, auch immer wieder herausfordern können. Und das sind dann so Geschichten, wo dann eben so ein schlaues Füchslein rauskommt. Das sind Sachen, wo man sagt, ja, wir starten ein neues Programm für junge Leute, wir machen dieses oder jenes. Wir sind im Kulturbetrieb nicht sehr risikofreudig. Aber das habe ich gelernt von Freunden und Bekannten, die erfolgreiche Unternehmer sind. Jedes Unternehmen braucht einen gewissen Prozentsatz an Risiko, sonst finden keine Weiterentwicklungen statt. Und das ist der große Vorteil von so einem, nennen Sie jetzt einmal, Biotop wie Cleveland, wo es nicht wie in einer Metropole wie Wien oder Berlin oder London oder Paris dann auch um Politik geht und dieses und jenes, wo man sich wirklich darauf, das ist so ein bisschen wie Silicon Valley vielleicht, wo man sich darauf konzentrieren kann, etwas weiterzuentwickeln und auch die Möglichkeit hat, in gewissen Dingen vielleicht einmal zu scheitern.
Das ist ein Thema, das einerseits sich momentan in Europa oft oder in Deutschland, in der Provinz zum Beispiel, bewahrheitet, wo sehr viel kreative Inszenierungen zu beobachten sind. Zum anderen aber ist es natürlich auch ganz klar, das muss man sagen, die Orchester in den USA sind meines Wissens auch anders finanziert. Also da ist man muss auch erfolgreich sein und die kommunale Förderung, die immer noch in Europa stark die Orchesterlandschaft prägt, gibt natürlich einerseits eine gewisse Freiheit, vielleicht eine gewisse Abhängigkeit. Das vermag ich immer zu urteilen.
Jedes System ist nur so gut, wie man es lebt. und ich finde, beim amerikanischen System ist es die reichen Geldgeber, die wir brauchen, 0,5% unseres Budgets kommt aus öffentlicher Hand. Also wir müssen viel Geld auftreiben. Und was ich gelernt habe dort drüben, ist, erfolgreiche Menschen, die dann auch reich sind, die wollen Visionen unterstützen. Es ist vollkommen falsch, dorthin zu gehen und zu sagen, helft uns. Sondern wir haben die und die Idee, was denkt ihr davon? Wollt ihr das unterstützen? Und so erreicht man muss einfach kreativ sein und innovativ sein, dann findet man auch das Geld dafür. Es reicht dann nicht ein schön verbrämtes Blabla, denen versuchen zu verkaufen, weil dafür sind diese Menschen zu erfolgreich und auch zu intelligent. Aber die sind sehr wohl auch risikobereit. Also ich finde das schon großartig. Es gab immer wieder in Europa auch Kulturpolitiker, die diesen Mut zum Risiko gehabt haben. Und ich finde zum Beispiel, weil wir über die Salzburger Festspiele gesprochen haben, ich fand diesen Sommer 2017 spannend, weil da wurde sehr viel Risiko eingegangen. Und wie wir wissen, hat sich das ausgezahlt, weil es unglaublich gut verkauft war und viele dieser Produktionen und auch in den Konzertprogrammen wirklich Tolles geleistet wurde. Also Risiko lohnt sich dann schon auch. Man muss nur wissen, was man tut. Man muss eine Vision haben und man muss versuchen, einen Weg finden, zumindest in diese Richtung zu gehen.
Ein Ausschnitt aus dem Füchslein, das schlaue Füchslein der Oper von Leos Janáček aus dem Jahr 1921, 23. Zwei Jahre lang hat er daran geschrieben. Mit dem Cleveland Orchestra wird in einer wunderbaren Inszenierung diese Oper des Cunning Little Wixen 2018 oder 2017, Franz Welser, diesen Herbst nämlich noch, ja, ne, zu erleben sein. Franz Welser-Möst, heute war ja unser Gast in Klassik à la carte. Sie sind beim Cleveland Orchestra. Bekommen Sie eigentlich die Trump-Ära, die Politik Trumps, sehr deutlich mit in Ihrer Orchester, in Ihrer Dirigieren, in Ihrer künstlerischen Arbeit?
Bei der Einreise spürt man es. Wir sind so ein Nischenbetrieb, dass wir diese Dinge eigentlich nicht wirklich so spüren. Dies trifft, sind nicht die großen Institutionen wie die Met oder eben auch wir, das Cleveland Orchester, aber die kleineren Institutionen, die spüren das wirklich stark. Es ist ja auch eine Frage des gesellschaftlichen Klimas und diese Spaltung der Gesellschaft, das spürt man schon sehr stark. Das hat jetzt nichts mit dem Orchester zu tun, sondern einfach dadurch, dass ich nenne mich immer Teilzeitamerikaner seit 15 Jahren, dadurch, dass ich viel Zeit in diesem Land verbringe und verbringen darf, weil ich das Land an und für sich schon sehr mag. Aber das ist schon eine ganz bedenkliche Entwicklung, dass die Leute so gegeneinander ausgespielt werden, wo beides genau das Unamerikanische ist, weil der amerikanische Geist war eigentlich immer das Miteinander. Und jetzt dieses Gegeneinander, das ist, wie gesagt, sehr bedenklich.
Der Dirigent Franz Welser-Möst war heute unser Gast in Klassik à la carte. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Am 24. und 25. Oktober mit dem Cleveland Orchestra zu erleben in der Hamburger Elbphilharmonie. Dafür Ihnen und Ihrem Orchester viel, viel Erfolg. Ein schönes Konzertieren in diesem neuen Saal. Mein Name ist Petra Ries. Ich verabschiede mich an der Stelle und möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung noch nachhören können, natürlich bei uns im Internet auf der Homepage von NDR Kultur.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.